Nun, versetzte das Fräulein auf den Scherz eingehend, erstens heilt den Vater von seiner ungeistlichen Jagdlust.
Unmöglich, sie steckt im Blute, er ist ein Wertmüller. Aber ich kann seiner Leidenschaft eine unschädliche Bahn geben. Zweitens?
Zweitens? Rahel zögerte.
Lass mich an deiner Stelle reden, Mädchen. Zweitens, gib dem Hauptmann Leo Kilsberger Urlaub zu Werbung, Verlöbnis und Heirat.
Nein, versetzte Rahel lebhaft.
Er ist ein perfekter Kavalier.
Einem perfekten Kavalier hängt manches um und an, worauf ich Verzicht leiste, Pate.
Ein beschränkter Standpunkt.
Ich halte ihn fest, Pate.
Meinetwegen. Also ein anderes Zweites. Zweitens, Berggeist, verschaffe dem Kandidaten Pfannenstiel die von ihm begehrte Feldkaplanei in venezianischen Diensten.
Nimmermehr! Rief die Wertmüllerin. Was? Der Unglückliche begehrt die Feldkaplanei unter eurem venezianischen Gesindel? Der zarte und gute Mensch? Darum ist er zu euch gekommen? Der General bejahte.
Ich rede es ihm nicht aus.
Redet es ihm aus, Pate? Grassiert nicht Pest und Fieber in Morea?
Zuweilen.
Liest man nicht von häufigen Schiffbrüchen im Adriatischen Meere?
Hin und wieder.
Ist die Gesellschaft in Venedig nicht ganz entsetzlich schlecht?
Die Gute ist dort wie allenthalben und die Schlechte ganz vortrefflich.
Pate, er darf nicht hin, um keinen Preis.
Gut. Also ein anderes Zweites, verbunden mit dem Dritten. Berggeist, mache den Kandidaten Pfannenstiel zum wohlbestellten Pfarrer von Mythikon und gib mich ihm zur Frau.
Rahel wurde feuerrot. »Ja, Berggeist«, sagte sie tapfer. Diese resolute Antwort gefiel dem General aus der Maßen.
»Er ist eine reinliche Natur«, lobte er, »aber ihm fehlt die Männlichkeit, welche die Figuren unwiderstehlich hinreißt.«
»Bah«, machte sie leicht hin und fuhr entschlossen fort. »Pate, ihr habt ein Dutzend Feldschlachten gewonnen. Ihr verderbt euren listigsten Feinden in der Hofburg das Spiel. Ihr seid ein berühmter und welterfahrener Mann. Wendet ein Hundertteilchen eures Geistes daran, mich, was sage ich, uns glücklich zu machen. Und wir werden es euch zeitlebens Dank wissen.« Der General ließ sich auf die leere Steinbank nieder und legte in tiefem Nachdenken die Hände auf die Knie, wie eine ägyptische Gottheit. So berührte er die beiden Pistolen in seinen Taschen. Es blitzte in seinen scharfen grauen Augen plötzlich auf, und er brach in ein unbändiges Gelächter aus, wie er seit Dezennien nicht mehr gelacht hatte, in ein wahres Schulbubengelächter. Da er zugleich aufgesprungen war, rasch dem Innern der Halbinsel sich zukehrend, wiederholte ein Echo diesen Ausbruch ausgelassener Lustigkeit in so geisterhafter und grotesker Weise, dass es war, als hielten sich alle Faune und Panisken der Au die Bäuchlein über einen tollen und gottvergessenen Einfall. Der General beruhigte sich. Er schien seinen Anschlag und die Möglichkeit des Gelingens mit scharfem Verstande zu prüfen. Das Wagnis gefiel ihm.
»Zähle auf mich, mein Kind«, sagte er väterlich.
»Hört, Pate, dem Papa darf kein Leides geschehen.«
»Lauter Gutes.«
»Pfannenstiel darf nicht gezaust werden.«
Wertmüller zuckte die Achseln. »Er spielt eine ganz untergeordnete Rolle.«
»Und ihr werdet euren Spaß dabei haben?« fragte das Mädchen gespannt, denn das Gelächter hatte sie doch etwas bedenklich gemacht.
»Ich werde meinen Spaß dabei haben.«
»Kann es nicht misslingen?«
»Der Plan ist auf die menschliche Unvernunft gegründet und somit tadellos. Aber etwas Chance gehört zu jedem Erfolg.«
»Und misslingt es?«
»So bezahlt Rudolf Wertmüller die Zeche.«
Noch einmal besann sich das Mädchen recht ernstlich, aber ihre resolute Natur trug den Sieg davon. Sie hatte überdies ein unbedingtes Vertrauen zu der verwegenen Kombinationsgabe und selbst in gewissen Grenzen zu der Loyalität ihres Verwandten. Dass ein schadenfroher Streich mitlaufen werde, wusste sie. Es war das eben der Kaufpreis ihres Glückes, aber sie wusste auch, dass Wertmüller sie lieb habe und seinen Spuk darum nicht allzu weit treiben würde. Zudem lag etwas in ihrem Blute, das eine rasche, wenn auch gewagte Lösung einer nagenden Ungewissheit vorzog.
»Ans Werk, Rübezahl«, sagte sie. »Wann beginnst du dein Treiben, Berggeist?«
»Morgen Mittag bist du Braut, Kindchen. Ich verreise Montag in der Früh.«
»Adieu, Berggeist«,
grüßte sie enteilend und warf ihm eine Kusshand zu, während er ihr nachsah und seine Freude hatte an ihrem schlanken und sichern Gange.